Ja, ich würde gern zu zwei Feldern etwas sagen, die uns in der Regel zu schaffen machen, in der Meditationspraxis, in der spirituellen Praxis, aber oft auch in anderen Bereichen. Ihr werdet gleich auch diese Parallelen sehen, aber ich werde die kurz benennen. Und zwar, das ist, wie finde ich immer wieder meine Motivation zu tun, was ich tun möchte, also auf dem Kissen zu landen und nicht irgendwo anders oder auf dem Liegeplatz. Und den Umgang mit Gedanken, weil das ist so eigentlich das eins der schwierigsten, also für lange Strecken des Weges ist es eins der schwierigsten Themen. Dieser erste Punkt, finde ich, der ist gut verstehbar für alle Menschen, die eine andere Disziplin auch ausüben. Und da eignet sich entweder Sport oder eben auch Kunst und Musik. Ich habe selber ein paar Instrumente gelernt im Laufe meines Lebens. Und einige von euch ja auch, wie ich weiß. Und da wisst ihr, wenn ihr nicht übt, merkt ihr das. Es ist nicht, dass das Klavier deshalb böse mit dir ist oder die Geige oder Trommel, aber es ist einfach de facto, wenn ich nicht frühstücke, habe ich Hunger. Es ist nicht esoterisch, sondern ganz einfach. Das heißt, wenn ich das Instrument nicht übe, entwickle ich mich nicht. Und wenn ich sehr gut bin, und jetzt spitz bitte die Ohren. Wenn ich sehr gut bin, bin ich in der größeren Gefahr, nicht zu üben. Weil ich das kann. Und dann kriege ich irgendwann nicht mit, dass ich den Anschluss verpasst habe. Ja, also wenn du begabt bist, ein begabtes Kind, wenn ihr ein Kind habt, wo ihr merkt, das hat eine musische Begabung, dann sucht ihr die bestmögliche Lehrerin oder Lehrer für das Kind, die ihr bezahlen könnt, die in Reichweite ist und nicht. Sagt nicht, ah ja, du kannst ja Klavier spielen, also es warten wir mal 10 Jahre, was sich dann so entwickelt hat. Ja, also unsere spirituelle Begabung, die verdient diese Wertschätzung, dass wir üben und daran arbeiten, die entfalten, genauso wie eine musische Begabung oder eine sportliche Fähigkeit. Wenn du sportlich dich gesund fühlst, wenn du körperlich dich gesund fühlst und Sport machen kannst und deine Gesundheit unterstützen willst, dann machst du es. Ja, also ist eigentlich einfach. Und deshalb auch beim Meditieren, wenn du spürst, dass sich Öffnungen in dir zeigen, dass du weiterkommst, dass dich das berührt, dass dich das nährt, dass du immer weniger Angst hast, dir selber zu begegnen, dann tust du es. Das sind die großen Schwellen. Wenn wir merken, dass uns das nährt, dass uns das gut tut, wie ein gutes Frühstück oder wie eine entspannende Dusche am Abend oder wann auch immer, oder wie ein Spaziergang, wenn wir merken, es tut uns gut, die Meditation, dann machen wir es. Und eine Schwelle immer in der Meditation ist auch, dass wir noch ein Stückchen, ich will nicht sagen Angst, aber ziemlichen Respekt haben vor uns selber, was da so alles auftaucht, was ich noch nicht weiß und was vielleicht manchmal leichter ist, nicht zu wissen. Der Chögyam Drungpa sagt in seiner Sprache als tibetischer Meister so, die Herzenskriegerinnen und Krieger, nicht die, die Krieg führen, sondern die mutig mit dem Leben umgehen, das ist gemeint, die Herzenskriegerinnen, die haben keine Angst mehr vor sich selber und vor dem unermesslichen Raum. Das sind so seine zwei Hauptpunkte. Aber der erste ist jetzt hier wichtig. So er sagt, der bürgerliche Mensch hat Angst vor sich selber und stellt sich zu mit allen möglichen Sachen. Und wenn wir das hinkriegen, und ich denke, da seid ihr schon sehr weit, sonst wärt ihr nicht hier, dann ist der Zugang zur Meditation, zur spirituellen Praxis, zur Übung, wie auch immer, zum guten Umgang, nehmen wir es mal ruhig weit, zur Freundschaft mit dir selber, ist der immer leichter. Jetzt gibt es aus der klassischen buddhistischen Tradition, gibt es einige wunderbare Sets. Die haben immer so, da merkt man, das ist eine mündliche Praxis, die haben immer so Sachen, die man sich merken kann. Fünf sowieso, vier sowieso, fünf Skandhas. Also da gibt es auch sowas und das ist schön, das ist für mich zum Teachen gut. Ich mag das auch so, nicht so viel vorzubereiten, sondern das in mir köcheln zu lassen und dann das im Kontakt mit euch sich entwickeln zu lassen und auch zum Merken für sich selber ist es hilfreich. Und das ist etwas, habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich finde das mit einer Essenz buddhistischer Tradition, die uns sehr, sehr hilft und abholt und die sehr modern ist und die ist nicht leicht gut zu übersetzen, finde ich, also inhaltlich zu übersetzen. so dass die gut rüberkommen, nicht irgendwie asketisch, dunkel oder komisch, aber eigentlich ist der Kern gut. Und seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, das gelingt, dass ich selber so verstehe, dass ich es übersetzen kann. Ich versuch's mal. Das sind die sogenannten, im Englischen die Four Reminders. Im Deutschen würde ich die übersetzen, die vier Erinnerungskräfte. Und ich mag die, für diejenigen, die es vielleicht schon kennen von mir oder von sonst wo, ich mag die nochmal verbinden mit unserer Herzspur hier. Das ist immer wieder neu und anders. Ich sage dir erstmal im Überblick, die sind ziemlich knackig. Das erste ist, dein Leben ist einzigartig und kostbar. Das zweite ist, ich sage dir immer wieder mal, deshalb, also jetzt, ich sage dir mehrmals, hast du Zeit zum Schreiben. Das zweite ist, dein Leben ist begrenzt, irgendwann bist du tot, nutze es. Das dritte ist, dein Leben hat Bedeutung, entfalte das Sinnvolle. Und das vierte ist, das ist das Wichtigste, finde ich, umarme das Leiden als Teil deines menschlichen Lebens und werde so frei. Zusammenfassender Kommentar: Du weißt das immer schon. Es ist Ignoranz, es nicht zu wissen. Also wach auf. Deshalb heißen die Dinger Erinnerung. Erinnerungskräfte. Die erinnern uns daran, dass wir das eigentlich fühlen. Also, Schritt für Schritt. Das erste, dein Leben ist einzigartig und kostbar. Das trifft den Kern, finde ich, unseres Retreats. Das ist diese tiefe Freundschaft mit uns selber. Die maximale Freundlichkeit im Umgang mit dir. Das ist Herzliebe zu dir. Deine Einzigartigkeit und Kostbarkeit zu sehen. Wenn wir das nicht checken, wenn wir unser Herz nicht für uns selber öffnen können, dann geht ein spiritueller Weg nicht, dann geht ein therapeutischer Weg nicht, dann geht ein Leben, das erfüllend ist, funktioniert nicht. Wir können nicht in der Welt ankommen und da sein wollen für andere, ohne uns selbst zu wertzuschätzen und zu lieben und kostbar zu finden. Und das hat bitteschön nichts mit Egoismus zu tun. Über Ego sprechen wir die Tage mal, die 1000 Missverständnisse von Ego. Aber das hat nichts mit Egoismus zu tun. Ego hat immer auch was Enges und hier wird was weit. Das kann man schon mal als Faustformel sich merken. Ja? Ego hat immer was Enges, sagen wir jetzt immer prüfen, ob was egoartig ist, wo was eng ist und zumacht und wie innerlich wirkt. Und hier Wertschätzung für dich selber, das macht riesig. Dein Leben ist einzigartig und kostbar. Wenn wir das nicht sehen, dann engagieren wir uns nicht. Dann ist es auch schwierig, den Weg zum Meditationsort zu finden. Dann ist es schwierig, dir was Gutes zu tun. Dann ist es schwierig, einen Spaziergang zu machen, sich gesund zu ernähren und das zu tun, was du liebst. Es ist schwierig, deine eigenen Wünsche zu erfüllen. Was wir gestern Nachmittag hatten. Was brauchst du? Wichtig. Ne? Also, eigentlich sehr nah an der Herzpraxis, wenn wir unser Herz fühlen, geht ganz von selber diese Wertschätzung für uns selber auf. Und Wertschätzung für uns selber ist nicht, dass wir uns morgens vor den Spiegel stellen können und sagen, ich liebe dieses Wesen, das ich da sehe. Könnte man machen, ist auch nett, aber bringt nicht so furchtbar viel. Wertschätzung für uns selber, Liebe zu uns selbst, ist, dass wir uns fühlen. Das, was wir hier rauf und runter machen. Weil unser Körper, wenn wir unseren Körper freilassen, Körper in dem Sinne, wie wir hier davon sprechen, Körper sein, ja, als Intelligenz, als Manifestation. Unser Körper ist, wenn wir ihn in Ruhe lassen, liebt. Die Caroline, von ihr hatten wir gestern die Übung, Frau vom Reggie, die hat ein wunderbares Retreat, das sie immer wieder mal anbietet, The Body Loves, der Körper liebt. Das ist ihr Zugang zur Herzpraxis. Unser Körper ist Lieben. Unser Körper ist nicht Hass. Unser Körper ist nicht Abwehr. Unser Körper ist nicht Angst. Wenn wir unseren Körper freilassen, ist es Lieben. So. Und das Herz ist die Konzentration, das Zentrum davon, das Prisma. Durch das dieses Licht des Liebens fällt. Das heißt, wenn wir uns ganz entspannt spüren, dann nimmt unser Körper sich selber oder uns, wir nehmen uns verkörpert so wahr, wie wir ursprünglich sind, nämlich wir lieben uns. Das ist ganz natürlich, das musst du nicht machen. Du musst nur aufhören, es zu behindern. Jede gute Therapie gibt dir nichts hinzu, sondern nimmt das weg, was dich hindert, ganz natürlich zu sein. Meditation genauso. Ist ein bisschen radikaler, aber beides, wie rechte und linke Hand, beides braucht es. Also, unser Leben ist einzigartig, das können wir eigentlich fühlen aus dem Herzen. Das ist die Basis. Und es ist auch eine Wertschätzung an unserem, im Original heißt es Precious Human Birth. Ja, die wertvolle menschliche Geburt. Also, das meint nicht nur, dass wir Menschen sind, sondern andere Wesen sind auch wunderbar, das ist damit nicht gemeint, sondern dieses, guck mal die Situation, die Chancen, die du hast. Du bist gerade nicht in Äthiopien und verfolgt und deine Eltern werden verschleppt und du musst vielleicht fliehen und bist auf dem Boot im Mittelmeer oder bist im Drogenhandel in Kolumbien oder, also es gibt heftige Situationen, in denen Menschen sind. Wir sind nicht besser, deshalb eher umgekehrt. Wir haben eine größere Verantwortung deshalb. Also guck, wie kostbar das ist. Das Zweite ist sehr realistisch. Dein Leben ist begrenzt. Und ich mag das ausdehnen, nicht nur auf das Thema Geburt, Tod, Lebensspanne, sondern wir sind in anderem auch begrenzt. Unsere Zeit ist begrenzt. Unsere Kraft ist begrenzt. Unsere finanziellen Mittel sind begrenzt. Unsere Lernfähigkeit ist begrenzt. Wir können nicht 40 Fächer studieren und Diplome machen in allen. Also wir arbeiten mit begrenzten Ressourcen, daran ist nichts Falsches. Das nicht zu sehen, das schafft Probleme. Das schafft das Grenzenlose von Gier, Werbung und Reichtum anhäufen, das schafft weltweit Probleme, wie ihr wisst. Ja? Aber das Begrenzte ist die Heilsgestalt des menschlich Endlichen. Wir sind begrenzte Wesen, das ist etwas Schönes. Du weißt, wo du anfängst und wo du aufhörst. Und dazwischen bist du. Das ist klasse. Und ich habe das oft so auf Fernreisenden auch erlebt. Ja, ich habe einen Rucksack und der soll möglichst 20 Kilo haben. Der hatte meist mehr, aber ich habe es versucht. Und da muss jetzt alles rein. Zelt und Schlafsack und ein bisschen Lebensmittelration und für den Anfang zumindest und Regensachen und Sonnensachen. So, also diese Begrenztheit, die schafft eine enorme Power und Konzentration, Intelligenz. Wenn ich alles mitnehmen kann, habe ich das ganze Auto voll. Wenn wir nach Frankreich fahren, ist das Auto voll, aber das brauchen wir alles gar nicht. Also, unser Leben ist begrenzt. Irgendwann bist du tot, das ist uns klar, aber manchmal nicht so wirklich. Und das wissen wir nicht, wann das ist. Und das sagt uns auch keine esoterische Schamanin. Das Beste, was wir mit diesem Fakt, dieses Nichtwissen, so ein heiliges Nichtwissen, wir wissen es nicht, tun können, ist uns dieser Gnade des Lebens, diesem Geschenk des Lebens anvertrauen, das wir nicht nochmal in der Hand haben. Und heute das Bestmögliche tun, sodass wir, wie Dietrich Bonhoeffer sagte, als er gefragt wurde, mit Jugendlichen Billard gespielt hat, was würdest du machen, wenn du weißt, du stirbst heute Abend, sagt er, ja, weiter mit den Jugendlichen Billard spielen. Weil das ist gerade das Bestmögliche, was er tun konnte. Also das Leben so leben, dass wir jetzt die Fülle leben. Ja, es gibt so eine schöne Übung zu diesem zweiten Reminder. Dieses, stell dir vor, du stirbst in einem Jahr. Was tust du dann? Was möchtest du in diesem Jahr noch leben? Und dann nimmst du diese Vorstellung wieder weg und lebst immer so. Das ist so dieses Begrenzte. Es gibt eine enorme Kraft und Präzision auch und was Kristallklares drin. Es ist nichts Dunkles drin, das ist ganz klar. Das ist kostbar und es hat eine Verbindung zu diesem Ersten, zu dieser Liebe zu uns selber und der Liebe zum Leben. Und da passt gut dann das Dritte dazu. Dein Leben hat Bedeutung, entfalte das Sinnvolle. Also es ist nicht bedeutungslos, was wir machen. Eben schon genannt, wenn du frühstückst, fühlst du dich gut genährt, wenn du meditierst, fühlst du dich gut bei dir und entspannt. Wenn du Sport machst, fühlt sich dein Körper im Flow, etc. Wenn wir viel Fernsehen gucken, hat das einen Einfluss auf unseren Körper und unsere Psyche. wenn wir ungesund essen, hat das einen Einfluss. Also die Dinge haben einfach einen Einfluss. Es ist nicht kausal immer, manches ist kausal, aber es ist vernetzt, es hat einen globalen Zusammenhang. Wir sind nicht für alles verantwortlich, was uns geschieht. Ja, wir können krank werden, obwohl wir das Bestmögliche machen. Wir können sterben, obwohl wir meditieren. Das ist kein Widerspruch. Ja? Das hatten wir die Tage schon mal. Das ist ein wichtiger Punkt, uns da zu entlasten. Aber wir können das Bestmögliche tun. Wir können sehen, dass das, was wir tun, Bedeutung hat. Nicht nur für uns, auch für andere und ökologisch zu denken und fair trade und alles. Mit Menschen und anderen Wesen der Erde gut umzugehen. Und das Bestmöglich zu machen, nicht ideologisch, aber so gut es geht. Das heißt, es hat Bedeutung, das hat ja auch nochmal was anderes Positives. Das, was wir in unserer Arbeit tun, was wir lieben, was wir weitergeben, wo wir das Gefühl haben, das hat mit unserer Herzberufung zu tun. Das möchte ich teilen, das ist kostbar. Das hat Bedeutung, das wirkt. Ja, wir wirken mehr in die Welt, als wir wissen. Wenn du meditierst, passiert was in der Welt. Unterschätze es nicht, auch wenn du das nicht mitkriegst. Ja, und das vierte, umarme das Leiden als Teil deines menschlichen Lebens, haben wir die Tage schon mal drauf geschaut, oder gestern, und werde so frei. Also Leiden ist nicht das Gegenargument gegen deine Reife oder dein Erwachtsein oder deinen inneren existenziellen oder spirituellen Weg. Sondern Leiden ist einfach ein Teil von uns Menschen und das hat mit unserem Fühlen, mit unserer Sensitivität, mit Veränderungen zu tun. Das ist überhaupt nicht nur Ego. Das Ego ist das, was das Leiden A nicht will oder B das Leiden verstärkt. Kann ich morgen nochmal was zu sagen, wie das Ego agiert. Aber zunächst mal ist Leiden einfach das Leiden. Der Schnupfen ist der Schnupfen, was gestern hat. Ja? Ich lasse mir einen Gong, ich stoße mit dem Fuß an den Gongcase, das Ding fällt drauf und dann habe ich einen blauen Zeh. Das ist halt so. Ja, du kannst nicht 100% achtsam sein. Das kann nicht mal der Buddha. Der Buddha hat gesagt, Achtsamkeit ja so, wo du es brauchst. Nicht den ganzen Tag. Das ist Stress. Und manchmal bin ich wie Paddington, wie dieser kleine Bär, der die Herzen erobert hat, diese Filme, vielleicht kennt ihr es, der Sachen umschüttet. Und ihr kennt es wahrscheinlich auch. Oder? Läuft die Soße dann den Tisch runter. Ja, es ist so. Aber das ist nicht ein Gegenargument gegen meine Meditationspraxis oder gegen Mindfulness. Das passiert halt. Umarme das Leiden als Teil deines menschlichen Lebens und werde so frei. Und das ist das Geheimnis da drin, dass wir uns nicht mehr abhängig machen von Leiden und Nichtleiden, so gut es geht. Also das natürlich ist der Schmerz und die Trauer und da taucht auch mal Verzweiflung oder Not auf, das ist ganz klar, aber wir geben dem Raum. Wir setzen nicht nochmal was dagegen. Oder Angst kommt, aber du hast keine Angst vor der Angst, sondern du fühlst einfach die Angst, ah, da ist jetzt Angst, okay, ist Teil meines menschlichen Lebens und dadurch wirst du frei. Dass du nicht dich verstrickst mit dem, ich will es wegmachen oder auch es zu verstärken. Oder jemand ist schuld dran, ich selber oder wer. Ja, da wird was frei. Und das gibt uns einen anderen Zugang zu unserem Leben und sag mal, hebt unser oder vertieft unser Glücklichsein. Das mal so nenne, auf eine Dimension, die tiefer ist als der Unterschied zwischen Leid und Nichtleid. Wir können auch in schwierigen Situationen Beseligung und Glück und Freiheit. Freiheit ist der Schlüssel eigentlich. Freiheit erfahren. Freiheit und Liebe. Es passt zum Beispiel sehr schön, gerade dieses letzte passt sehr schön zur Logotherapie von Viktor Emanuel Frankl, der große Wiener Psychiater, der schon verstorben ist und der als einer der wenigen aus diesem Feld Österreicher jüdischer Abstammung des KZ erlebt hat, in Auschwitz war und dann dadurch, dass er seinem Herzen vertraut hat und nicht dem Verstand, aus Auschwitz rauskam in einen Zug, wo er vom Herzen gefühlt hat, der führt mich in die Freiheit, obwohl ihm alle gesagt haben, Vorsicht ist gefährlich. Und er hat gespürt, nein, das stimmt nicht. Und er fährt mit dem Zug, der Zug fuhr ihn nach Dachau und da gab es keinen Todes, keine Giftkammer, Gaskammer. Und es war zwar auch heftig, aber da hat er überlebt. Und die anderen sind umgekommen. Also mächtiges Buch, trotzdem Ja zum Leben sagen, ist seine Biografie aus diesem Teil seines Lebens, wo er Auschwitz erlebt. Das ist ein sehr, sehr wuchtiges Buch, sich denken kann. Aber sehr, sehr mutmachend, weil er in Auschwitz entwickelt er seine Methode. Nämlich, dass die Orientierung am Sinn, nämlich an der Freiheit, die durch alles Leiden hindurchgeht, die Orientierung am Sinn, am geistig Unbewussten, wie er es nennt, wir würden sagen Buddha Natur oder das Göttliche in uns, das geistig Unbewusste, dass das etwas ist, das überall funktioniert, sogar in Auschwitz. Und die anderen kommen, merken das dann, dass sich in ihm was verändert und kommen zu ihm und Doktorchen, ich habe ein Problem und Doktorchen, ich weiß nicht mehr weiter und so. Und er hält es Raum. Ja, es ist eine starke Brücke, finde ich, solche großen Menschen und solch eine wunderbare Methode, die Logotherapie, die nicht alles ist, aber in der Tiefe solch eine Spur legt, sehr nah zum Buddhismus, sehr nah zur christlichen Spiritualität und sehr nah zu unseren vier Erinnerungskräften. Und wir wissen das ja, das ist ja nichts Neues für euch. Deshalb ist mein Schlusskommentar, es zu vergessen, ist einfach Vergesslichkeit, existenzielle, die man Ignoranz nennt. Und erinnere dich, wache auf, schau hin. Okay, das so mal zu diesem Aspekt. Jetzt wollen wir ein bisschen knapper das zusammenfassen, aber das passt auch für das Thema den Umgang mit Gedanken. Die nerven uns meist am meisten beim Meditieren. Da können wir nicht so viel gegen machen. Und da gibt es verschiedene Achten, damit umzugehen und vielleicht eines Tages auch sich dran zu erfreuen. Wir können diese Technik, ich will jetzt nicht alles nennen, das führt ins Endlose, aber ein paar, wir können diese Techniken oder diese Arten des Umgangs, können wir so in drei Gruppen sortieren. Das eine ist zurückkommen, oder ich würde das erste vielleicht sogar nennen, zulassen, das zweite dann zurückkommen, das dritte damit arbeiten. Zulassen der Gedanken, zurückkommen, das kennt ihr auch, und das dritte damit arbeiten, das ist ein sehr großes Feld, was man mit Gedanken alles machen kann. Also das erste ist zulassen, sich klar machen, die gehören, Reggie hat mal so ein schönes Bild, nimm sie einfach wahr wie eine Ornamentation, das ist einfach wie so ein Krönchen, das dir um den Kopf wabert. Ja, es ist ein Ornament, es ist nicht wichtig, aber es ist halt da und du nimmst es als Verzierung. Und deine Gedanken als Verzierung deines Geistes. Und lass sie einfach geschehen. Und da ist zum Beispiel bei diesem ersten Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir den Unterschied kennen zwischen Gedanken sind da oder kommen und gehen und Denken. Ist euch vermutlich klar, aber ich mag es nochmal bewusst machen. Gedanken kommen und gehen, das kannst du nicht verhindern. Die tauchen auf und oft sind es irgendwelche Bilder oder Szenen. Also Bilder sind auch Gedanken, ja? Und Szenen oder irgendwas, was du durchkurbelst, so was sich da durchkurbelt. Du greifst aber nicht ein. Das ist Gedanken kommen und gehen. Aktives Denken ist, dass du da reingehst und dass du versuchst, diese Gedanken zu Ende zu denken, was Konstruktives draus zu machen, das ist das, was wir meist wollen, sie zu vertreiben oder sie zu verstärken, sie zu liebkosen oder sie zu hassen, was auch immer. Also, dass du etwas über das Denken versuchst zu lösen. Das ist aktives Denken. Und darauf haben wir Einfluss. Das können wir lassen. Und für dieses Denken gilt die Botschaft, diese zweite, wenn ich vorgreife, komm zurück. Jetzt bleiben wir aber nochmal kurz bei dem Zulassen. Es gibt noch was anderes. Das andere Bild, das ich euch öfters anbiete, ist, lass die Gedanken einfach wie in einem oberen Stockwerk da sein. Lass sie zu. Und du gehst in das Erdgeschoss, ins Parterre mit Terrasse und Garten deines Körperseins. Also shifte einfach deine Aufmerksamkeit vom mentalen Denken, lass es so wie es ist, ins Somatische. Komm in den Körper. Und das ist die Grundbotschaft. Ob das holotropes Atmen ist oder Meditation, das funktioniert einfach. Die Gedanken hören deshalb nicht auf, aber die Größe deiner Aufmerksamkeit, der größte Teil, 90%, sind in deinem Körper, mehr oder weniger. Und dann gibt es dann noch so ein paar Unterstützungen, wenn du tief in den Bauch atmest oder sowas, Atem verstärkst, dann wird das noch besser. Und es ist völlig in Ordnung, die machen einfach, was sie wollen, du bist trotzdem gut verkörpert und die Meditation wirkt. Das ist Zulassen. Dann gibt es Gedanken, die äußerst penetrant sind, die uns immer wieder wegziehen. Gedanken, wenn man die genauer beobachtet, die haben eine Eigenschaft, die wirklich, ich meine, das sind keine eigenständigen Wesen, aber die haben so ein bisschen eine Eigenschaft, wie manchmal Tiere haben oder kleine Kinder, uns irgendwo am schwächsten Punkt, am Schlawittchen zu packen und unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und in dem Moment kriegen sie Energie. Und in dem Moment hast du verloren. Ja, die sind an sich nicht, das ist ein Nebel, der wabert durch den relativen Geist und der hat irgendwas Verlockendes. Und sei es nur die Verlockung, dass wir es besser machen wollen oder vertreiben. Und dann gehen wir rein und in dem Moment kriegt es Energie und dann wird es groß und dann hast du richtig ein Thema. Das heißt, da hilft dieses Zurückkommen. Das ist so ein Klassiker der Meditation, auch der Achtsamkeitspraxis. Zurückkommen zum Atem, zum Körper spüren, dieses Zurückkommen. Und wichtig ist, sich daraus keinen Film zu machen, dich nicht zu kritisieren, dass du 100 Mal innerhalb von 20 Minuten zurückkommen musst. Zähl's bitte nicht. Ja, sondern das ist die Übung. Das geht auch Erfahrenen so. Der große Yamada Kōen Roshi in Japan gelehrt hat, der Lehrer von Willigis und vielen anderen westlichen Zen-Meistern, wurde mal gefragt, wirklich ein großer erleuchteter Lehrer war, wurde mal gefragt, was machst du in der Meditation? Sagt er, das gleiche wie ihr, Gedanken kommen, ich komme zurück zum Atem. Das ist nicht so viel anders, seine Erfahrung sonst wird auch nochmal anders gewesen sein, aber das begleitet uns, das ist nicht falsch. Wenn das so ist. Zurückkommen. Das ist wie Muskeltraining. Wenn du es öfters machst, werden die Muskeln stärker und stärker. Und irgendwann geht es immer leichter und leichter und leichter. Und dann gibt es noch dieses ganze, das sind so die beiden Basic-Schlüssel. Ja? Zulassen, das ist reden lassen und dich nicht groß drum kümmern, dich nicht verwickeln, dem keine Energie geben. Und das zweite, wenn es dich rauszieht, zurückkommen. Das ist für die stärkere Gedankenform. Und dann gibt es dieses dritte Feld, das kann ich jetzt nur anreißen, natürlich, wie wir mit Gedanken arbeiten können. Eins ist, das habe ich gestern schon beschrieben, wenn Gedanken auftauchen, kannst du mal gucken, worum kreisen die eigentlich? Ist ja hochinteressant. Unsere Gedanken kreisen immer um bestimmte Themen. Eine Woche lang um dieses, die nächste um jenes. Manchmal monatelang um das Gleiche. Ja, und versuch's nicht zu, da hört das Vertreiben mal auf oder das Zurückkommen mal auf, weil da bist du in der Gefahr, was auszublenden, was sich eigentlich melden will. Manchmal meldet sich was über Gedanken. Also, wenn die ewig keine Ruhe geben, worum kreisen die denn eigentlich? Vielleicht entdeckst du, die kreisen immer um dasselbe Thema, um diese Situation in einer Beziehung und von vorne und wo das herkommt und warum nicht und so. Und dann lass dich das fühlen. Was ist die zentrale Emotion in diesem Gedankenkreis? Lass dich das fühlen. Und das kannst du im Körper fühlen. Und dann fühlen sich die armen Gedanken endlich gesehen und gefühlt und respektiert. Und die relaxen auf dem Punkt, weil die Energie sich transformiert aus diesem Denkkreisel des Mentalen ins emotionalen Körper und in den Körper das zu spüren. Und fühl das. Ins Herz ist ein wunderbarer Füllraum, dann zu fühlen, da ist eigentlich eine tiefe Trauer drin, eine tiefe Enttäuschung und auch ein Stück Wut. Und dann kannst du damit arbeiten, du kannst damit einfach sein, kannst es spüren, gibst dem Raum. Das ist eine Möglichkeit, die Gedanken ernst zu nehmen. Aber nicht indem du sie denkst, sondern indem du die zentrale Emotion, aus der sie kommen, indem du die mitkriegst. Ein weiterer Weg ist, Gedanken als, was sie eigentlich sind, ein energetisches Phänomen deines Körpers zu sehen, zu fühlen. Wenn wir uns gut im Körper fühlen, wie das im Retreat und mit all diesen Übungen hier geschehen kann, dann kannst du auch hinfühlen zu deinem Denken und fühlst die Gedanken, ohne dass du sie denkst. Ja? Du gehst nicht in den Inhalt, du nimmst ihre Form wahr. Wie Reggie mal sagt, wir untersuchen den Diktator, aber hören nicht auf seine Botschaft. Ja, du fühlst die Gedanken, wie die sich anfühlen. Es ist ein energetisches Pritzeln, ein Flattern, ein Fliegen, wie ein Rauchwind durch Raum etc. Farbbögen. Ja, nimmst es einfach wahr. Wie fühlt sich das an? Ganz somatisch. Mit ein bisschen Genauigkeit kann man das Subtile wahrnehmen. Und dann kommst du auch in einen anderen Umgang damit. Dann werden sie sogar interessant. Dann können wir nämlich mitkriegen, dass unsere Gedanken sowas sind wie das Oberflächengekräusel unseres inneren Ozeans des Geistes. Das Oberflächige, oder wie so fliegende Fische, die rumflattern, die landen und flattern und landen. Ja. So. Und es ist nur die Oberfläche und darunter ist Raum und ist Stille. Und die Gedanken sind nichts anderes als Ausdruck genau dieser Stille. Letztlich, deshalb ist mir wichtig, die Gedanken nicht nur wegzuschicken, letztlich sind die Gedanken auch nichts anderes als ein Ausdruck unseres tiefsten Wesens. Wo sollen sie denn auch bitteschön herkommen? Wenn du sie so durchschaust, dann hast du den Schlüssel in der Hand. Dann sitzt du innerlich auf dem Thron im guten Sinne. Bist du in der Mitte. Ja? Dann kannst du sie erkennen, kannst du sie durchschauen und spürst gleichzeitig diese tiefe Weite deiner Präsenz, deines Gewahrseins, deines Geistes, deines somatischen Präsenzseins. Und dann kannst du wieder zurückkehren zu diesem Ersten und lässt sie einfach sein als Ornament. Habe ich bis hierhin mal, sonst wird es zu viel, wenn die Umgangsweisen mit dem Denken, immer diese drei Gruppen, wir lassen sie zu, kümmern uns nicht drum, lassen sie in Obergeschoss gehen, ins Erdgeschosskörper. Wir kommen zurück, wo sie uns wegziehen, wo sie stärker penetranter sind, kommen zurück zum Atmen, zum Spüren etc. Oder wir arbeiten mit ihnen, indem wir mal gucken, worum kreisen sie, die zentrale Emotion spüren, im Körper verorten. Oder wir fühlen sie als energetisches Phänomen im Körper.